Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Hallo, ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge, in der ich heute über die Region Ladakh als touristisches Ziel sprechen möchte. Ladakh liegt ganz am nördlichsten Ende von Indien. Und wenn ihr euch einmal die Landkarte Indiens genauer anschaut, fällt euch nämlich auf, dass im Nordwesten Indiens wirklich ein Zipfel, ein Teil richtig hoch hinaus in den Norden auf der Weltkarte hinausgeht, sogar noch weit nördlich als Nepal. Und diesen Zipfel teilen sich in Indien die beiden Unionsterritorien Kaschmir und Jammu im westlichen Teil und das Unionsterritorium Ladakh im östlichen Teil. Und ihr habt das genau richtig verstanden. Ich spreche hier von Unionsterritorium, nicht vom Staat. Vor 2019 haben die beiden noch zusammen einen Staat gebildet, den Staat Jammu und Kaschmir. Aber aufgrund von Konflikten haben die beiden sich getrennt und sind nun Unionsterritorien, was man so in etwa wie Stadtstaat vielleicht bei uns verstehen kann, nur dass diese Regionen wirklich Regionen sind und keine Städte. Tatsächlich macht Ladakh mit 59.000 Quadratkilometern das größte Unionsterritorium in Indien aus, ist aber mit nur 2.074.000 Einwohnern relativ dünn besiedelt. Und zwar kommen nur 4,6 Einwohner auf einen Quadratkilometer und damit ist Ladakh die am dünnsten besiedelste Region Indiens. Also anders als man vielleicht glaubt, dass Indien voller Menschen ist, gibt es tatsächlich auch Regionen in Indien und zwar tatsächlich hoch oben in den Bergregionen, Gegenden, die sehr, sehr einsam sind. Und das hatte ich tatsächlich auch noch gar nicht erwähnt. Wir sind sehr, sehr nördlich. Wir reichen tief über den Himalaya hinaus und Ladakh befindet sich zwischen 2550 Metern und 7742 Meter. Also wir sprechen hier wirklich von einer Hochgebirgsregion. Sind Teile des Himalayas, Teile der Karakoram-Gebirgskette. Begrenzt wird die Region Ladakhs weiter östlich durch Tibet, oben nördlich durch Pakistan und dann westlich von der Region Jammu und Kaschmir, die ich ja bereits erwähnt hatte, und weiter südlich durch Himachal Pradesh. Und Himachal Pradesh hatte ich ja euch auch schon als touristische Region als Podcast vorgestellt. Da dürft ihr auch gern noch einmal reinhören. Auch Himachal Pradesh ist ja ein Himalaya-Bergstaat. Und jetzt sind wir eben noch einmal deutlich weiter nördlich, deutlich höher. Und das Gebirge ist hier noch mal mehr diese trockene Hochgebirgsregion. Natürlich, wenn wir uns ja eigentlich immer über 2550 Meter befinden, könnt ihr euch vorstellen, dass wir die meiste Zeit auch über der Baumgrenze sind. Also es ist sehr, sehr karg, viel Geröll, wenige Pflanzen. Also eine sehr, sehr, sehr trockene Gegend, aber umso spannender, weil man so eine Bergregion natürlich selten auch schon erlebt hat, wahrscheinlich auf seinen Reisen. Diese faszinierende Bergregion macht diesen Teil Indiens zum einen interessant, Zum anderen sind das die Menschen, ist das die Kultur. Die Region ist sehr ähnlich zur tibetischen Region, sehr ähnlich zur tibetischen Kultur, sowohl landschaftlich ähnlich zu Tibet, aber eben auch kulturell. Die Menschen sind, oder es gibt sehr, sehr viele buddhistische Menschen. Es gibt tatsächlich auch noch mehr Muslime, interessanterweise. Also der Islam ist mit 46% vertreten, der Buddhismus mit 40%. Und dementsprechend gibt es auch ganz, ganz viele buddhistische Klöster, die in schroffen Felswänden vor tausend von Jahren einmal dort hineingebaut worden sind. Also das ist immer sehr, sehr spektakulär. Es gibt kleine Dörfer, die wo die Menschen noch ganz ursprünglich leben. Es gibt die Changpa-Nomaden, also wenn man durch das Land reist und vielleicht auch sogar eine Trekkingtour macht, kann man die Nomadenvölker kennenlernen mit ihren Yaks und mit ihren Ziegen. Und das ist eine Welt, die man oder die viele von uns wahrscheinlich nur aus Reportagen vom Fernsehen kennen. Und umso spannender ist das dann natürlich auch einmal wirklich zu erleben. Auch spannend an dieser Region für uns als Reisende ist, dass während im restlichen Teil im Juli und August der Monsunregen vorherrscht, ist das tatsächlich dann die beste Reisezeit für die Region Ladakh, weil es dann zum einen natürlich in den Sommermonaten so warm ist, dass man dort gut reisen kann, weil die restlichen Monate, also das geht dann ziemlich schnell los ab Ende September bis hin, ja, Anfang Juni, das ist einfach viel, viel zu kalt ist und der Winter einfach sehr, sehr lang ist mit Temperaturen bis zu minus 20, 30 Grad. Also das sind dann wirklich diese zwei Sommermonate, wo das von den Temperaturen noch sehr angenehm sogar ist, obwohl es natürlich dann auch im Sommer auf Pässen mit über 5000 Metern auch durchaus mal zu Schneefällen kommen kann. Das ist dann auch überhaupt keine Seltenheit. Und ja, zum anderen ist das interessant, weil die Monsunwolken, die Regenwolken, gar nicht bis in diese Region so weit nördlich über den Himalaya drüber kommen. Und somit ist es eben dort die einzige Region, die auch trocken ist. Nicht umsonst wird die Region ja auch Hochgebirgswüste genannt. Also es ist sehr, sehr trocken und Niederschläge kommen vor, aber sind wirklich höchst selten. Ladakh erfreut sich besonderer Beliebtheit von Trekking-Touristen, von Touristen oder Besuchern, die großes kulturelles Interesse haben, an den Buddhismus insbesondere oder eben auch an dieser traditionellen Lebensweise im Himalaya. Viele von uns hätten vielleicht Interesse, nach Tibet zu reisen, was ja aufgrund von China nicht so einfach ist. Somit ist es einfacher, diese tibetische traditionelle Lebensweise in Ladakh zu erleben. Und sie ist auch sehr, sehr beliebt bei Bergsteigern. Man kann auf bis zu 7000 Meter hohe Berge gehen oder besser gesagt klettern. Sie ist sehr beliebt bei Fahrradsportlern. Wir selbst über Chalo-Reisen bieten sehr, sehr viele interessante Fahrradreisen an. Von Himachal Pradesh nach Ladakh hinein über die ganz neue Route Sanskar zum Beispiel oder eben über diesen berühmt-berüchtigten Manali-Leh-Highway, auf den ich gleich auch nochmal genauer eingehen werde. Oder auch bei Fahrradtouren innerhalb Ladakhs, wo es dann zu einsamen Bergseen, über hohe Pässe geht, zu abgelegenen Bergdörfern. Und alles natürlich in sehr, sehr hoher Lage. Dementsprechend muss man da schon aufpassen, dass man dann einfach auch gut an die Höhe angepasst ist und gut akklimatisiert ist, um der Höhenkrankheit zu entgehen. Und auch Motorradfahrer lieben diese Region. Also es ist ein richtiges Highlight für Motorradreisende, diese Region mit der Royal Enfield ganz traditionell zu befahren. Und das verlangt dann natürlich auch einiges an Können, weil ihr könnt euch vorstellen, hohe Passstraßen zwischen 5000 und 6000 Metern können auch mal in einem nicht so guten Zustand sein. Es darf mal Flussdurchquerungen, die dürfen mal mit dabei sein, oder es ist sehr, sehr sandig oder es ist sehr viel Geröll. Hin und wieder ist auch der ein oder andere Erdrutsch, der dann umfahren werden muss. Also manche Straßen sind tatsächlich richtig, richtig gut ausgebaut und asphaltiert. Andere sind einfach nur Geröllpisten. Und das reizt Motorradfahrer schon. Und ich muss sagen, selbst ich genieße es einfach manchmal nur hinten auf so einer Royal Enfield drauf zu sitzen und diese faszinierende Bergwelt an mir vorbeifliegen zu lassen. Und man könnte ja meinen, dass es ziemlich langweilig ist, wenn alles nur trockene Hochgebirgswüste ist. Aber tatsächlich ist auch diese Bergwelt sehr, sehr vielseitig. Und ja, er strahlt in allen Formen und Farben. Das Zentrum Ladakhs ist Leh. Leh hat sogar einen eigenen Flughafen. Man kann sich das also sehr einfach machen und von Delhi nach Leh auf 3500 Meter Höhe fliegen. Das ist so ein 1,5-stündiger, sehr faszinierender Flug, wo man wirklich über den Himalaya drüber fliegt und bei gutem Wetter sogar den K2 sehen kann, also einen über 8000 Meter hohen Gipfel. Man muss dann aber wirklich aufpassen, wenn man nach Leh fliegt, dass man sich wirklich gut akklimatisiert. Also wenn man eine Trekkingtour geplant hat oder irgendwelche anderen touristischen Aktivitäten, gönnt euch 2-3 Tage, um euch auf 3500 Meter zu akklimatisieren, weil dann geht's eigentlich nur noch höher. Und 3500 Meter kann den Organismus schon ganz schön zu schaffen machen. Und nicht wenige benötigen Sauerstoff oder ja, manchmal sogar Höhenkrankheitsmedikamente. Und da darf man wirklich ganz, ganz doll auch aufpassen und sich wirklich gut erstmal akklimatisieren und sein Blut mit roten Blutkörperchen anreichern. Und das passiert einfach dadurch, dass man ja sich ausruht in hoher Höhe und dann macht das der Körper eigentlich auch von alleine. Kopfschmerzen sind immer so ein Zeichen von leichter Höhenkrankheit. Dann manchmal kommt Übelkeit dazu. Wenn richtig so Druck im Kopf oder Rasseln in den Lungen ist, dann wird es halt auch schon richtig gefährlich. Also nehmt euch wirklich die Zeit zur Akklimatisierung oder reist nach Ladakh über den Landweg ein. Das geht dann über den Manali Leh Highway, von dem ich ja kurz schon mal erwähnt habe. Das ist ein ungefähr 500 Kilometer langer Highway über vier große Pässe. Mittlerweile kann man sogar durch den Rohtang-Tunnel, da muss man nicht mehr über den Rohtang-Pass. Und die Strecke an sich ist einfach auch total faszinierend, weil dort wirklich gar nichts mehr ist an Dörfern. Also sobald man Himachal verlassen hat, kommen dann für 300 Kilometer keine Zivilisation, nur noch ein paar temporelle Zeltcamps, wo man sich verpflegen kann. Und das ist natürlich auch faszinierend. Und dann wird einem vor allem wirklich diese Einsamkeit in dieser Bergwelt ganz besonders bewusst. Der Manali Leh Highway ist übrigens eine tolle Strecke für Motorradfahrer, sehr beliebt auch als Fahrradreise für ja affine Fahrradsportler. Da sind wir dann 9 Tage auf dem Highway unterwegs. Jeden Tag werden ja so zwischen 30 und 80 Kilometer zurückgelegt über hohe Pässe, die bis über 5300 Meter gehen. Und dabei akklimatisiert man sich dann natürlich auch ganz gut. Das ist ja keine Frage. Und ja, Leh ist eine sehr interessante Stadt. Natürlich kulturell interessant, aber auch für die Menschen selbst hat eine große wirtschaftliche Wichtigkeit. Die Bildungszentren sind dort. Und wir als Touristen können entweder vor der Tour, je nachdem, was man eben vorhat, uns es dann erstmal gut gehen lassen, sich akklimatisieren, köstliches ladakhisches Essen ausprobieren, beziehungsweise ein bisschen shoppen gehen oder eben auch nach der Tour das einfach zu genießen, die Annehmlichkeiten, die so eine Zivilisation zu bieten hat, sei es einfach mal eine warme Dusche tatsächlich oder ins Restaurant zu gehen und einfach was bestellen zu können oder auch Internet zu haben. Das ist ja sonst außerhalb Lees tatsächlich gar nicht so selbstverständlich. Ich hatte ja kurz Lee auch als Bildungszentrum angesprochen, um nochmal kurz auf die Bildung im Allgemeinen einzugehen. Viele, viele Dörfer bekommen erst jetzt langsam einen Zugang zum Straßennetz. Also manche haben den immer noch nicht. Und da müssen die Schüler teilweise tagelang zur nächsten Schule laufen. Dementsprechend niedrig ist tatsächlich auch noch die Alphabetisierungsrate, die bei 62% liegt. Bei den Frauen ist das noch deutlich geringer als bei den Männern. Und traditionell war das tatsächlich so, dass Bildung eigentlich nur in den Klöstern stattgefunden hat und oft hat eine Familie halt immer einen Sohn in das Kloster gesteckt und die haben dann Bildung erhalten. Mittlerweile gibt es natürlich auch staatliche und private Schulen. Aufgrund der Nähe zu aufgrund der Grenze zu Pakistan und der Grenze zu China besteht in Ladakh ein hohes Armeeaufkommen. Das wird euch auch auffallen, wenn ihr durch Ladakh reist. Also da ist wirklich so eine Armeestation nach der anderen. Viel, viel Militär. Und auch, ja, wofür die indische Armee ja berühmt ist, ist für die Station am Siachen-Gletscher. Also da sind die auf 5600 Meter stationiert, die Soldaten. Das ist auch zur Grenze Pakistan. Und ja, da findet irgendwie schon seit Jahren um diese Region ein Kampf statt zwischen Pakistan und Indien, obwohl sich ja selbst Experten der Meinung sind, dass dieses Gebiet eigentlich gar keine so große Rolle spielen dürfte, weil es ist einfach nur Gletscher und Eis und total unwirtschaftlich und man kann da, und ja, und auch da kann man gar nicht leben, also nicht überlebensfähig ist man da. Einmal ganz holprig ausgedrückt zu haben. Die ladakische Bevölkerung ist unglaublich nett, ganz anders noch von ihrer Art und Weise als dieser typische Inder. Sie sind viel, viel sanftmütiger und meistens ja auch wirklich eher buddhistisch geprägt, was natürlich auch dann da drin reinspielt, wie sie sind. Ladakhisches Essen ist toll, viele Suppen, viele Nudelsuppen tatsächlich. Die bekannten und beliebten Momos gibt es, das sind gefüllte Teigtaschen. Es gibt natürlich auch relativ viel Fleisch, einfach wegen der langen, langen, harten Wintermonate, wo dann natürlich nichts wächst. Ziegenfleisch und tatsächlich Yak-Fleisch. Yaks, wenn euch das kein Begriff ist, das sind so riesengroße Rindviecher mit großen Hörnern, sehr, sehr, sehr behaart und auch sehr, sehr stur. Weniger stur sind übrigens Mischungen aus Hühn und Yaks, die sind dann auch wohl etwas einfacher zu handhaben. Frauen haben einen sehr hohen Stellenwert in Ladakh. Anders als im durchschnittlichen Indien. Es hat eine sehr, sehr schöne Kultur, sehr tiefe Kultur, auch mit vielen Kunstformen. Und als sehr beliebter Sport ist Eishockey. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn es denn wirklich lange Wintermonate sind, dass es denn dementsprechend auch viele Eisflächen gibt. Und die tibetische Medizin wird viel praktiziert in Ladakh. So, jetzt möchte ich euch natürlich auch ein paar Regionen vorstellen. Ich habe das ja schon mal ein bisschen so erwähnt. Kommt man vom südlichen Himachal Pradesh, hat man also seit neuestem zwei Routen, auf denen man auf den Landweg nach Ladakh einreisen kann. Und das ist zum einen die Sanskar-Route, die etwas westlicher ist, zum anderen der Manali-Leh-Highway. Die Sanskar-Route wurde erst vor einigen Jahren als Straße geöffnet und viele weinen denen ein wenig hinterher, weil das ursprünglich tatsächlich einmal ein ja fast 27-tägiger Trek gewesen ist von Himachal Pradesh bis hoch nach Ladakh, der sogenannte Dacha Lamayuru Trek, wo man wirklich tagelang von Dorf zu Dorf, von Kloster zu Kloster, von Camp zu Camp über hohe Pässe auch gelaufen ist. Ich finde, man kann es den Menschen nicht verübeln, dass es mittlerweile eine Straße ist, zum Teil schon gut ausgebaute asphaltierte Straße, zum Teil noch Schotterpiste, weil nun die Menschen in diesen Dörfern natürlich auch einen Anschluss an die Zivilisation haben, vor allem die jüngere Generation einen besseren Anschluss zur Bildung. Und dennoch bekommt man jetzt noch sehr, sehr viel vom ursprünglichen Leben mit, wenn man auf dieser Sanskar-Straße unterwegs ist. Also man startet dann von dem Ort Dacha hoch über den Chinkula-Pass, der über 5000 Meter ist, und fährt dann in das Sanskar-Tal hinein und kann in Homestays übernachten, ist dann bis Padum unterwegs, das wirtschaftliche, kulturelle Zentrum dieser Region, kann von dort Klöster besuchen, auch die ein oder andere interessante Trekkingtour machen. Zum Beispiel gibt es den interessanten Kangla Pass Trek, der in Himachal Pradesh in Lahore startet und dann in Padum endet. Und das ist auch ein Trek über 5000 Meter über einen sehr, sehr heftigen Gletscher mit viel Geröll, der wirklich sportlich auch fordernd ist, aber jetzt eben durch diese Straße für uns auch viel besser zugänglich ist. Also diese Straße bietet so Vor- und Nachteile. Viel, viel mehr Trekkingrouten, die es vorher sonst, die sonst gar nicht so richtig erreichbar waren, sind nun für uns verfügbar, beziehungsweise bietet die Straße auch tolle Möglichkeiten für Motorrad- und Fahrradreisende oder Kulturreisende als Jeep-Tour. Aber diese lange Trekkingtour, die ist jetzt tatsächlich eher nicht mehr so reizvoll, weil man dann ja auch einfach oft auf der Straße läuft oder die Straße auch immer irgendwie sieht. Weiter von Padum geht es dann durch Sanskar höher in den Norden bis nach Lamayuru, wieder über einige Pässe. Immer wieder passiert man Dörfer. Und von Lamayuru, wo auch ein sehr, sehr bedeutsames Kloster ist, sind es dann auf sehr guter Straße, ist es dann gar nicht mehr so weit weg bis nach Leh. Oder aber man wählt den Manali-Leh-Highway, habe ich ja schon mal ganz kurz angerissen, 500 Kilometer über 4 hohe Pässe, beziehungsweise 3 hohe Pässe, wenn man den Rotang-Tunnel jetzt wählt. Und wirklich, ich habe diese Passstraße, bin ich schon so oft per Mountainbike gefahren. In 8 oder 9 Tagen kann man das machen und mir wurde tatsächlich noch nie langweilig dabei. Sie ist wunderschön. Wenn man das allein als Fahrradreisender oder Motorradreisender macht, muss man sich auch ein bisschen bewusst sein, dass es dann natürlich keine richtigen Werkstätten oder so unterwegs gibt. Aber dennoch ist die Strecke so befahrbar, dass man auch immer jemanden trifft, der einen helfen kann, oder zur Not springt man dann halt in einen LKW, der einen weiter mitnimmt. Wir bei Chalot-Reisen organisieren die Tour dann natürlich auf einem bestimmten Komfortniveau. Wir sind dann mit dem ganzen Team unterwegs, bauen Zeltcamps auf, haben einen Koch mit dabei, von dem wir gekocht werden, und haben die Strecke auch so konzipiert, dass man sich während der Fahrradtour tatsächlich auch akklimatisiert, also Stück für Stück immer ein bisschen höher schläft. Und dass die langen Passanstiege auch wirklich gut möglich sind. Aber man muss schon sagen, für den Manali-Leh-Highway darf man doch sportlich sein und auch sportlich ambitioniert sein. Ja, und dann ist auch sehr interessant für viele das Markatal, das es gibt immer noch eine sehr beliebte Trekkingroute durch das Markatal. Diesen Trek startet und endet man dann in Leh. Er ist deswegen so interessant, weil er ein Homestay-Track darstellt. Die gibt es tatsächlich in Indien gar nicht so viel. Also nicht so wie in Nepal, wo es ja viel diese Tierhäus-Tracks gibt, weil man öfter an einem Dorf vorbeikommt. So ähnlich ist das dann auch im Markertal, nur dass man bei den Menschen zu Hause lebt. Der Track ist tatsächlich sehr, sehr touristisch. Also das wird von vielen gemacht, weil er sehr einfach erreichbar ist von Leh. Und dadurch ist er eben auch schon sehr überlaufen. Zum anderen werden auch hier die Dörfer immer mehr mit Straßen verbunden. Und dann muss man ja selbst für sich wissen, inwiefern man das interessant findet oder ob man vielleicht doch eher eine abgelegene Trekkingroute nimmt, die es natürlich auch in großer Zahl in Ladakh gibt. Ich muss sagen, zum einen ist das Trekking in der Ladakh-Region unglaublich faszinierend, weil wann ist man schon mal in so einer Region und trifft dann auf Nomadenstämme und hat immer wieder, also diese hohen Pässe von 4000, 5000 Meter, die kommen einem gar nicht mehr wie Pässe vor, weil man ständig ja eh schon auf einer ungefähren Höhe zwischen 3500 und 4500 Meter ist. Aber es ist doch sehr karg und irgendwann auch sehr eintönig, was auch irgendwo wieder spannend ist, so lange durch so eine Region zu laufen. Dann kommt ja natürlich auch immer mehr wieder ein Gletscherpass oder es kommt auch mal ein Dorf oder ein buddhistisches Kloster oder wie gesagt diese Nomadenstämme. Ansonsten finde ich vielleicht die Kombination mit Trekking in Himachal dort zu starten und dann in Ladakh zu enden interessant oder vielleicht eher eine kürzere Form des Trekkings in Ladakh zu wählen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man in der Monsuns, also wenn man im Juni, Juli, August reist, wenn ansonsten Monsunzeit ist, dass man ja dem Regen einfach entgeht und trotzdem ein Trekking-Erlebnis hat. Und es gibt in Ladakh sowohl Homestay-Tracks als auch Zelt-Tracks. Und da kann man sich informieren, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Tracks von 3 Tagen bis zu ja mehreren Wochen tatsächlich noch. Ich habe so ein paar Trekking-Favoriten. Das ist zum einen der Trek, der im Spiti-Tal in Himachal Pradesh startet. Das ist ja auch schon trockene Hochgebirgswüste. Über den Parangla geht, über 5600 Meter, ein gletscherbepackter Pass. Und dann zum Zumoreri-See führt, ein großer Bergsee in Ladakh, wo man dann auch auf viel Wildleben trifft, vor allem die wilden Esel, die es dort gibt, wenn man Glück hat, vielleicht auch mal ein Schneeleoparden, auf jeden Fall viele, viele Murmeltiere. Und dann kann man den Trek theoretisch auch ausbauen und noch weiter bis zum Salzsee Zoker laufen. Oder man endet den Trek am Dorf Kasuk und ja, besichtigt noch ein wenig dieses traditionelle Dorf mit dem alten Kloster und fährt dann mit dem Transport nach Leh. Es gibt auch eine schöne Trekkingtour um Schilling herum, wenn man mal nur so ein 2-3-tägiges Trekking-Erlebnis haben möchte. Und dann gibt es auch noch einfachere Treks in der Nähe von Leh, den sogenannten Baby-Trek, auch ein Homestay-Trek. Und das ist dann einfach auch schön, einfach nur um von Dorf zu laufen und die Region dann einfach auch so erleben zu dürfen. Und es gibt auch tolle Tracks, die von Leh starten und Richtung Nubratal gehen. Da gibt es auch mehrere zur Auswahl. Und dann kann man natürlich auch Berge besteigen. Also da gibt es die Zwillingsberge Nun Kun auf über 7000 Meter. Der eine deutlich anspruchsvoller als der andere. Wenn ich jetzt was sagen würde, würde ich wahrscheinlich was Falsches sagen, weil man die einfach leicht verwechseln kann. Es gibt den über 6000 Meter hohen Kang Yatse und viele, viele weitere Gipfel. Achtet bitte darauf, es ist unbedingt eine Genehmigung vom Bergsteigerinstitut notwendig. Großer Beliebtheit hat sich der Stock Kangri immer erfreut, sehr nah an Leh, also sehr einfach erreichbar und der galt immer als einfachster 6000er der Welt. Über 6235 Meter oder 6335 Meter hoch. Ich selbst durfte den Stock Kangri besteigen und es ist wirklich ein wunderschöner Berg. Ich war jedoch geschockt, wie es dazu ging im Basislager. Das hat mich schon fast an Everest im Kleinen erinnert. Und sowas war ich tatsächlich von meinen Bergsteigererlebnissen im indischen Himalaya bis dato noch nicht gewohnt. Da hatte ich eher das tolle Erlebnis, dass wir immer alleine auf dem Berg waren, weil es ja tatsächlich so viele unzählige Gipfel gibt. Und ja, wenn jemand hört, der einfachste Gipfel der Welt, und jeder will wahrscheinlich auch mal auf einem 6000er gestanden haben, dann zieht das natürlich an, vor allem, weil es wirklich in kurzer Entfernung von Leh ist. Man muss sich hier natürlich auch gut akklimatisieren, aber tatsächlich ist die Besteigung da nicht länger als 4 bis 5 Tage. Ich und meine Mitbergsteiger haben den Gipfel sogar in insgesamt 2 bis 3 Tagen bestiegen. Also wir sind wirklich am ersten Tag bis zum Basecamp, sind dann in der Nacht hoch zum Gipfel, waren früh am Morgen da und sind dann noch am gleichen Tag sogar zurück. Also das war Wahnsinn, aber wir waren auch wirklich sehr, sehr fit und sehr, sehr gut akklimatisiert. Und einfach bedeutet übrigens nicht wirklich im wahrsten Sinne oder wortwörtlich einfach. Also ein 6000er zu besteigen ist niemals einfach. Und Steigeisen, also ein gewisses Maß an Ausrüstung, macht auch einfach Sinn. Und ich würde euch auch immer empfehlen, da mit Guide hochzugehen. Aber lange Rede, kurze Sinn. Bis jetzt ist der Stock Hungry sowieso noch gesperrt, einfach weil Berge auch in Indien heilig sind und es zu viele Menschen gab, die da hoch sind. Also es geriet außer Kontrolle und jetzt will man dem Berg eine Pause geben und ich bin mir nicht sicher, ob er öffnet und ich bin mir auch nicht sicher, wann er wieder öffnet. Eine weitere ganz drumherum um Leh kann man auch viele Ausflüge machen. Diese Ausflüge sind dann meistens zu Klöstern. Da gibt es das Hemis-Kloster, das im August das berühmte Hemis-Festival hat. Da bekommt man mit, wie die Mönche ihre Masken aufsetzen und rituelle Tänze machen. Dann gibt es das Tixel-Kloster, vom Lamayuru-Kloster hatte ich ja schon mal gesprochen. Es gibt das Alchi-Kloster, Stagna-Kloster. Kloster heißt dann übrigens auch immer Gompa, damit ihr ja das dann so auf dem Schirm habt. Also man kann ganz, ganz viele Klöster besuchen. Ich empfehle euch vielleicht hier 2, 3 sich wirklich gezielt auszusuchen, die Atmosphäre zu genießen, dann einfach auch im Gebetsraum mit den Mönchen zu sitzen, um diese Stimmung mitzubekommen. Wenn man Glück hat, werden auch manchmal ganz große Mandalas aus Sand gelegt oder es wird geschandet oder getanzt, als jetzt wirklich in jedes Kloster zu rennen, um ja das einfach nur abgehakt zu haben. Sucht euch lieber 2, 3 schöne aus und genießt es richtig, nimmt immer alles in euch auf, dreht an den Gebetsmühlen bitte im Uhrzeigersinn, das schafft Glück und sorgt für gute Atmosphäre in der ganzen Welt. Dann sind das auch ganz, ganz besondere Erlebnisse. Übrigens 2 Dinge, die mir noch einfallen. Dieser Baby-Trek, von dem ich gesprochen hatte in der Nähe von Leh, nennt sich der Charm-Trek, also auch so ein Homestay-Trek. Und eine Empfehlung unbedingt, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, ist, wenn ihr auf der Sanskar-Route unterwegs seid, macht unbedingt auch einen kleinen Abstecher zum Fuktal-Kloster. Das Fuktal-Kloster ist ein 1000 Jahre altes Kloster, das nicht auf der Hauptroute liegt, sondern ihr müsst dann so 2, 3 Stunden dorthin wandern. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes, wirklich noch zu einem Kloster zu laufen, das gar nicht ja so richtig erreichbar ist. Und so, dass die Kultur dort eben auch noch in besonderem Maße konserviert ist. Und dann macht es einfach auch Spaß, sich zu den Mönchen zu setzen, mit denen einen berühmten Buttertee zu trinken. Das ist ein salziger Tee aus Kräutern und Wasser, Milch und Butter und Salz. Und das ist schon sehr, sehr intensiv. Schmeckt fast wie eine Brühe, aber müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich kann davon immer nicht mehr als so ein kleines Becherchen trinken. Aber tatsächlich bringt dieser kräftige, energiereiche Buttertee die Menschen vor Ort über den langen Winter und sie sollen sogar 20 bis 30 Tassen davon am Tag trinken. Jedes Tal hat auch irgendwie einen Fluss, also es gibt den Sanskar-Fluss und es ist das Indus-Tal tatsächlich dort in dem Tal, wo sich auch Leh befindet oder sage ich, ich nenne es mal als Haupttal Ladakh und da fließt der Indus-Fluss durch und von dem Fluss Indus hat ja tatsächlich auch Indien seinen Namen und umso interessanter ist es tatsächlich, dass nur hoch oben im Norden tatsächlich der Indus durch Indien fließt und dann eigentlich weiter durch Pakistan, bis er dann ins Meer mündet. Und auf dem Fluss Indus und Sanskar kann man wunderbar und sehr, sehr abenteuerlich raften gehen, wenn man das möchte. Ich habe das gemacht und das war wirklich ein großes Abenteuer mit dem einen oder anderen, der dann auch über Bord ging. Und ja, ganz große Stromschnellen und ja, vielleicht auch mal etwas anderes. Mittlerweile haben natürlich auch die Inder Ladakh Leh als Destination zum Reisen für sich erkannt. Das hatte ich jetzt ja schon öfter mal erwähnen dürfen, dass mit dem inländischen Tourismus es tatsächlich auch ab und wann ganz schön voll wird. Die Inder lieben es dann auch zu solchen Orten mit dem Auto zu fahren, wie den Magnetpunkt, wo dann ja eine sehr große magnetische Spannung herrscht oder sie fahren hoch von Leh hoch zum 40 Kilometer nach oben zum berühmten Kadungla Pass, der lange Zeit der höchste befahrbare Pass der Welt sein sollte. Das ist er schon längst nicht mehr. Also er liegt sogar wohl ja um die 5300 Meter, so mittlerweile gibt es tatsächlich auch schon einen Pass auf über 5640 Meter, der Umlingla. Und ja, davon sollte man sich da nicht verstimmen lassen, wenn wirklich ja der Autotourismus der Inder, der dann teilweise ein bisschen auffällig ist. Aber wenn man nicht unbedingt im Juni unterwegs ist nach Ladakh, ist das dann auch schon ja eher das kleinere Übel. Eine weitere wunderbare Reiseregion in Ladakh ist das Nubratal. Dafür fährt man dann nämlich hoch über den Kadungla Pass und ja, lernt eine wirklich sehr, sehr abgelegene, wunderschöne Bergregion kennen mit den Orten Diskit und Hunda, wie Panamik und Turtuk. Ja, hier natürlich auch kleine traditionelle Dörfer, bewirtschaftete Felder, Yaks, Klöster. Es gibt auch noch viel, viel mehr. Zum einen gibt es in Hunda richtige Sanddünen. Ich hatte ja schon in dem Podcast davor über Rajasthan und die Wüste Thar gesprochen. Also wer wirklich Wüste erleben will, der kommt in das Nubratal nach Hunda. Und da sind wirklich richtig wunderbare Sanddünen. Und auch tatsächlich Kamele, und zwar richtige Kamele, zweihöckrige Kamele, die aufgrund der Route, also durch das Nubratal ging auch die ehemalige Seidenstraße. Und von der Mongolei stammen diese Kamele, die sind dann da irgendwie mal stecken geblieben und die gibt es bis heute noch. Die jetzt tatsächlich eher für den Tourismus, also die Inder, die reiten da immer ganz gerne drauf. Das kann man sich überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Aber mir hat schon gereicht, einfach bei den Kamelen zu sein, weil die sind richtig, richtig süß, ganz plüschig, dickes Haar. Und ich fand es einen sehr, sehr schönen Moment, ja, diese Kamele auch erleben zu dürfen. Im Nubratal gibt es die Flüsse Nubra und Chiok und wenn man dem Chiok weiter nördlich folgt, kommt man bis zum letzten Dorf des Nubratals und zwar Turtuk. Turtuk war bis 2010 nicht für den Tourismus geöffnet, weil diese Region tatsächlich immer mal wieder zu Pakistan gehört hat, dann wieder von den Indern zurückgewonnen wurde, sodass ja die Menschen dort selbst sich nicht so richtig irgendeiner Staat zugehörig gefühlt haben. aber mittlerweile haben sie sich das Recht erkämpft, doch einen Anschluss an die Zivilisation, an die indische Zivilisation zu haben. Und die Region ist wirklich sehr interessant. Also Turtuk ist eines der 4 baltistanischen Dörfer, die eher eine Tradition und einen Lebensstil haben wie die pakistanischen Regionen weiter nördlich, die auch die baltistanische Kultur pflegen. Also die Menschen dort sind muslimisch geprägt und führen einen ganz eigenen Lebensstil. Man erkennt auch an ihrem Äußeren, dass sie ja einer ganz anderen Region angehören. Und ich fand es einfach richtig schön und interessant, in dem Dorf Turtuk zu sein. Man läuft durch grüne Felder, überall sind Aprikosenbäume. Es gibt eine ganz andere baltistanische Küche, die wir ausprobiert haben, wo wirklich regionale Produkte verwendet werden. Viele Walnüsse, viele Aprikosen, das, was da wächst, was da angebaut wird. Wir haben den baltistanischen Baustil kennenlernen dürfen, haben dann natürlich auch vor Ort die Moschee besucht und es war ein ganz besonderes Erlebnis. Wir sind dann auch nach Panamik tatsächlich gefahren, wo es heiße natürliche Schwefelquellen gegeben hat, die ja auch sehr gesund sein sollen. Das war jetzt, kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben das ein oder andere Kloster auch im Nutpratal besucht. Und weil wir mit den Fahrrädern unterwegs gewesen sind, sind wir dann mit den Fahrrädern nicht zurück über den Kadungla gefahren, wie wir gekommen sind, sondern sind dann weiter südlich über den Varila zurück über Sakti gefahren. Und der Varila-Pass, auch über 5000 Meter, ganz neu gebaut, war richtig, richtig schön, weil er so einsam war und so wenig befahren worden ist. Wir haben auch viele wilde, freilebende Tiere getroffen, also auch wieder diese wilden Esel, die mehr Pferden ähneln, Bimsen und Murmeltiere. Und die Abfahrt vom Varila war wirklich faszinierend. Richtig guter Asphalt und ja, man hat richtig schön über das weite Tal schauen können und die Abfahrt richtig genießen können. Und bis es dann auch wieder durch die ersten Dörfer mit ihren kleinen Klöstern ging, das hat richtig Spaß gemacht. Die Dörfer sehen übrigens ganz anders aus als im Rest Indiens. Also es ist ein sehr ladakischer Baustil, weißgetünchte Häuser mit schwarzen Dächern, wo schon das Holz draufgelagert wird für den langen Winter. Dann gibt es in Ladakh einige spektakuläre Bergseen, wie den Zomoreri, den ich ja schon genannt hatte, als ich den Trek angesprochen habe, den Kipa Zomoreri Trek über den Parangla Pass. Es gibt den Zokersee, den Salzsee, auch den hatte ich schon erwähnt. Und dann gibt es den berühmtesten See, den Pengong See. Das ist der größte See, der übrigens zu 70% in Tibet, also im besetzten China oder von den Chinesen besetzten Gebiet liegt. Also man ist ganz nah an der chinesischen Grenze. Und sowohl für das Nubratal als auch den Besuch des Zomoreri-Sees und des Pengong-Sees braucht man übrigens auch spezielle Genehmigungen, die man aber relativ unkompliziert in Leh und relativ schnell auch für eine kleine Gebühr in Leh erhalten kann. In diesen Gegenden gibt es dann auch die 4 Nomadenstämme, von denen ich schon erzählt hatte. Auch wenn man auf dem Manali-Leh-Highway unterwegs ist, wird man Nomadenstämme antreffen können. Das erkennt man dann immer an so großen weißen Zelten, wo die wirklich gemütlich es sich dort gemacht haben mit Teppichen und Öfen und eben ihren ganzen Hausstand. Und an diesen großen Ziegenherden und Jagdherden und ja, wo es dann eben auch berühmten Ziegen geben, womit dann die Kaschmir und die Paschmina-Wolle gemacht wird. Auf unseren Trekkingtouren haben wir öfter dann auch gecampt, wo die Nomaden gecampt haben. Und das war natürlich sehr eindrücklich. Wir haben dann auch die Erfahrung machen dürfen, von den Nomaden eingeladen zu werden und in ihren Zelten zu sein, mit ihnen zu essen. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Die Hirten haben uns gezeigt, wie sie ihre Ziegenherden betreuen und unter Kontrolle haben mit ganz speziellen Wurftechniken. Und das sind Erlebnisse, die man sonst natürlich auch nicht immer hat. Also zusammenfassend, die Region Ladakh ist eine ganz, ganz besondere Bergregion, richtig toll, um buddhistische oder muslimische Kultur erleben zu können. Eine einzigartige Bergwelt mit riesengroßen Seen, mit hohen Pässen, schneebedeckten Bergen, aber auch dieser sehr, sehr kargen, einzigartigen Landschaft, reißenden Flüssen. Wenn ihr Lust habt, euch sportlich zu betätigen, Outdoor-Sportler seid, kommt für Fahrradtouren, Trekkingtouren, Mountainbiken, Motorradfahrer lieben diese Region, Bergsteiger, aber auch Kletterer. Und ihr werdet wirklich ein ganz, ganz einzigartiges Erlebnis haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, mit euch in Kontakt zu sein, falls ihr Fragen oder Anregungen habt. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss, eure Sarah.